Ja, den Agrardiesel teurer zu machen, war womöglich nicht die beste Idee der Ampelregierung. Schließlich gibt es in der Landwirtschaft, anders als vielleicht bei den PKWs oder bei Transportern oder LKWs, noch nicht allzu viele Alternativen zum Dieselantrieb. Doch das muss ja nicht für immer so bleiben.
Ja, und zu dem spannenden Thema haben wir uns heute Daniel Hornung eingeladen. Er ist Projektverantwortlicher bei OnOx. Und jetzt geht's los.
Ja, und zwar unser Gast arbeitet in einem Startup, würde ich es mal nennen, das elektrische Traktoren entwickelt. Ein Markt, der noch relativ überschaubar ist. Aber bevor wir uns jetzt so ein bisschen über Elektrotraktoren oder Traktoren allgemein unterhalten, eine Frage, Daniel, die erste an dich. Wie seid ihr auf die Bezeichnung OnOx gekommen? Was bedeutet das eigentlich?
Wir wollten natürlich einen Namen finden, der eine neue Revolution in der Landwirtschaft einläutet und haben uns da überlegt, was ist in der Geschichte so passiert und haben da tatsächlich zurückgeschaut an einer der ersten Traktoren, war zum Beispiel das Fendt Dieselross und wir haben es eigentlich ganz schön gefunden, dass man den Bezug zum Tier wieder erweckt und haben eben mit OnOx den einschaltbaren Ochsen als Idee gehabt und deswegen der Name OnOx.
Ich muss sagen, ich habe jetzt bisher noch nicht so viel mit Traktoren am Hut gehabt, bis ich dann irgendwann angefangen habe, Landwirtschaftssimulator zu spielen. Aber trotzdem kenne ich mich immer noch nicht so richtig damit aus, was es eigentlich für Traktorklassen gibt und welche jetzt wie elektrifizierbar sind. Kannst du da erstmal so vielleicht allgemeine Einführung geben?
Also es gibt Standardtraktoren, das ist eben das, was wir auch bauen. Es gibt Schmalspurtraktoren, die speziell für Weinbau, Obstbau geeignet sind, die besonders durch enge Gassen kommen und oft auch in Bergregionen eingesetzt werden. Und dann gibt es halt eben auch noch größere Maschinen, die auch mit Gleisketten, also so Raupenfahrwerken fahren, die dann eben sehr ebene, großflächige Felder bearbeiten. Genau, also wir fokussieren uns bei uns eben auf einen Leistungsbereich von unter 100 PS, da wir der Überzeugung sind, dass das der Bereich ist, der am sinnvollsten zu elektrifizieren ist. Und wollen eben da eben auch genug Anwendungsfelder abbilden mit unserem Traktor, sodass wir da eben ein stimmiges Produkt abgeben können. Darüber hinaus ist es schwierig von der Leistung her. Es ist so, wenn ich mehr Leistung mitführe, wenn ich mehr Leistung abrufen kann, dann brauche ich auch tendenziell mehr Energie. Und das ist batterieelektrisch eben schwierig abzudecken. Da ist sich auch die Forschung relativ einig. Das ist, also wo genau die Grenze liegt, das ist noch Debatte. Aber ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, so ab 150 PS wird es schwierig zu elektrifizieren, batterieelektrisch. Und genau, wir haben gesagt, wir ziehen die Grenze bei eben so unter 100 PS, dass da für uns auch möglich ist, mit der 48-Volt-Technologie eben noch ein, ja, auch spannungstechnisch sicheres Produkt anzubieten.
Wenn ich jetzt so an Traktoren denke, dann habe ich eigentlich wirklich diese sehr großen Traktoren, ich weiß nicht, wie genau man die jetzt bezeichnet, vor Augen, die halt auch viele Bauern dann auf dem Hof stehen haben, mit denen sie dann auch den ganzen riesen Acker umflügen und was weiß ich alles Mögliche machen. Was ist das ungefähr für eine Leistungsklasse, wenn man sagt, das ist wirklich so ein, ja, so ein großer Universaltraktor?
Also man sieht schon, wenn man sich die letzten Zulassungszahlen anschaut, also in den vergangenen Jahren, dass Traktoren mit 200 PS, 250 PS immer mehr im Kommen sind. Das liegt auch daran, dass viele Betriebe zusammengeführt werden, viele Felder zusammengelegt werden und dann kann man auch leistungsstärkere Maschinen einsetzen. Das ist vor allem im Ackerbau ganz wichtig. Also auch da gibt es Unterscheidungen bei Traktoren. Also es ist einerseits die Bauform, andererseits kann man in der Leistungsklasse klassifizieren. Und eben dann auch noch in den Kulturen, in denen die Traktoren eingesetzt werden. Und da ist es eben so, es gibt den Sonderkulturenbau, den habe ich vorhin mit den Schmalspurtraktoren erwähnt. Das ist eben Wein und andere Plantagenbauten. Dann gibt es den Ackerbau, das ist so das Gegenpendant, da sind eher die größeren Maschinen im Einsatz. Es gibt Grünlandtraktoren, das sind jene, die Futter beschaffen für die Milchwirtschaft. Und ja, es gibt dann auch noch den Gemüsebau, der eben für frisches Gemüse sorgt und wo es mit der mechanischen Unkrautbekämpfung, also dem steigenden Anteil an Bioprodukten, immer mehr im Kommen ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, vom Zeitanteil ist es so, dass wir den Traktor für Pflegetätigkeiten verwenden wollen, also für Tätigkeiten, wo man immer wieder mal eben aufs Feld muss, aber halt nicht zu Einsätzen, wo man eine besonders hohe Leistung braucht, weil die Einsätze, wo man besonders hohe Leistung braucht, die sind im Jahr abgezählt. Und deswegen kommt es auch oft vor, dass so große Maschinen eigentlich gar nicht so viele Betriebsstunden im Jahr kriegen. Hm. Und das widerspricht sich so mit unserem Ansatz. Wir wollen ja die Energie nutzbar machen und dazu wollen wir einen Tätigkeitsbereich abdecken, wo man eben oft im Jahr eben aufs Feld muss.
Hm. Das heißt, es gibt jetzt gerade noch so ein bisschen einen Abstand zwischen dem, was technisch sinnvoll umsetzbar ist, so 150 PS maximal, und dem, was vielleicht oft gekauft wird jetzt im Markt, gerade 250. Aber ich kann mir vorstellen, dass durch den technischen Fortschritt die Lücke ja auch immer kleiner wird, so wie wir es ja zum Beispiel jetzt bei den LKW auch gesehen haben, dass es vor 5 Jahren noch undenkbar war, irgendwie einen Langstrecken-LKW voll elektrisch zu betreiben. Und jetzt rückt es schon wirklich sehr nahe, dass es einfach auch kein Problem mehr ist.
Ja, also beim Straßenverkehr ist es ja ganz spannend. Da habe ich ja über den weitesten Zeitbereich, also circa dieselben Beschaffenheiten vom Boden. Hm. Also ich habe den Asphalt, ich habe die Autobahn. Und da ist es so, dass ja auch die Tonnagen oft anders sind. Ja? Also LKWs dürfen ja 42 Tonnen Gesamtgewicht haben. Hm. Und die sind aber meistens nicht voll, weil ich eben Pakete drinnen habe, die nicht voll gefüllt sind. Ja. Das heißt, sie sind zwar voll gestellt, aber sie erreichen nicht das Maximalgewicht. Deswegen funktioniert das bei den Elektro-LKWs meistens sehr gut. Außerdem geht es mal bergauf, mal bergab. In der Landwirtschaft ist es halt so, dass wenn ich ein Gerät im Bodeneingriff habe, dann mache ich das auch 10, 12 Stunden oder länger am Tag. Das heißt, ich habe hier schon eine andere Anforderung an die Energie, wenn auch die Leistung vielleicht kleiner ist als bei einem LKW. Mhm.
Wie ist denn jetzt so ein typisches Einsatzszenario für euren Traktor, den ihr jetzt, ich glaube, als Prototyp zumindest mal aufgebaut habt und in Entwicklung ist? Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze zu verlieren, wie jetzt euer aktueller Stand ist. Aber was plant ihr dann so für Einsatzszenarien oder vielleicht auch für Einsatzdauern, wie lange so ein Traktor dann am Stück fahren darf oder fahren kann?
Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir konzentrieren uns auf Tätigkeiten, wo wir nicht stark in den Bodeneingriff gehen. Also da gibt es zum Beispiel im Gemüsebau das Hacken und das Striegeln. Da bin ich nur in den obersten Erdschichten im Eingriff mit dem Boden. Das heißt, da habe ich auch nicht so einen hohen Leistungsbedarf. Also das ist jetzt für den Gemüsebau zum Beispiel ein Anwendungsfall. Im Bereich Grünlandwirtschaft ist das Heuwenden, das Schwadern, also das Zusammenschütten von frisch geschnittenen Heu ein Use Case, und eben auch in der Milchviehwirtschaft das Füttern, das Futtermischen, das Ausbringen. Das sind so gute Einsatzfälle, aber es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel in der Kommunaltechnik oder auch im Bauwesen werden immer öfters Traktoren eingesetzt. Und ich denke, da gibt es auch genug spannende Einsatzzwecke.
Und wenn wir jetzt mal so das Zeitthema anschauen, oder vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen eure Technik erläutern, dann ergibt sich das vielleicht auch draus. Ja, wie viel Batteriekapazität ihr transportieren könnt, wie lange hält es dann auch, hängt wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, welcher Tätigkeit man damit nachgeht. Das ist ja dann wahrscheinlich auch weniger ein Thema von Reichweite in Kilometern als von Einsatzdauer in Stunden oder wie auch immer das dann genau angegeben wird. Mhm. Kannst du das so ein bisschen umreißen, wie ihr da die Batterien berechnet habt, die Batteriekapazität und was da mitmachbar ist?
Genau, also wir haben uns wirklich angeschaut, okay, welche Maschine bietet einen Mehrwert für die Landwirte, und haben geschaut, welche Tätigkeiten muss so ein Landwirt, um seine Arbeit zu leisten, tun und wie lange muss er das tun. Und die Tätigkeiten wie eben das Schwadern oder das Heuwenden, das ist ein paar Mal im Jahr, wo ich wiederholt eben aufs Feld muss, und das dann auch dauerhaft. Also da muss ich schon am Tag 10, 12 Stunden arbeiten. Und wir haben gesagt, das ist batterieelektrisch schwierig abzudecken. Und deswegen sind wir relativ schnell auf das Wechselbatteriesystem gekommen. Das hat zwei Gründe, warum wir das verfolgen. Einer ist eben, da es für uns schwierig ist, den ganzen Arbeitstag mit einer einzigen Batterie abzudecken. Also da müsste ich eine extrem große Batterie verbauen, die auch schwer ist, was für die Reichweite nicht gut ist und was auch für den Boden nicht gut ist. Und deswegen sind wir eher kleinteiliger gegangen, haben Batteriemodule entwickelt, die stationär am Betrieb geladen werden können. Das heißt, das Versprechen, mit seiner eigens produzierten Energie Fahrzeuge zu betreiben, das wollen wir einfach einlösen, indem wir sagen, ein Batteriemodul ist am Betrieb, wird geladen von der Anlage und das andere Modul ist beim Arbeiten. Und ein so ein Modul hat circa 30 Kilowattstunden und wir können bei einem Einsatz bis zu 3 solcher Wechselbatteriemodule zusätzlich anhängen. Und gemeinsam mit der fest verbauten Batterie sind das dann 110 Kilowattstunden, die ich für zum Beispiel einen halben Arbeitstag habe, also 4 bis 5 Stunden. Dann komme ich zum Betrieb zurück, tausche innerhalb von einer Minute die Batterie und kann dann den Nachmittag wieder arbeiten.
Also bekommt man auf jeden Fall schon mal ein Gefühl, ja, dass da sehr viel Energie eigentlich verbraucht wird in so einem Arbeitstag. Da geht ein bisschen was durch.
Ja, also der Traktor ist ja eine Arbeitsmaschine, ne? Also und wenn man sich anschaut, wenn man auch Literatur liest zum Traktor, also der Traktor ist per se, seitdem es ihn gibt, einfach nur ein Energielieferant. Also früher war es eben mechanische Zugleistung, wo es eben das Pferd oder den Ochsen ersetzt hat. Und dann kam zum Beispiel die Hydraulikleistung dazu, dann kam die elektrische Leistung dazu, die vom Traktor abgerufen werden kann. Und genau, also seitdem es Traktoren gibt, sind sie eigentlich nur ein Energielieferant.
Energielieferant auf Rädern. Du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, dass ihr im 48-Volt-Bereich und nicht im Hochvolt-Bereich seid. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Batterien da einbaut, die werden alle parallel geschaltet dann sozusagen?
Also wir haben immer zu jeder Zeit weniger als 60 Volt Spannung am Fahrzeug. Mhm. Das hat wirklich den Hintergrund, dass wir diese Technologie eben auch für Länder ausrollen können wollen, wo eben die Schulung nicht so gut ist, wie es in Deutschland ist. Also mittlerweile ist ja auch eine Hochvoltschule auch bei den Landmaschinenmechatronikern Teil der Ausbildung. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass eben der Rattenschwanz lang ist an der Hochvolttechnik. Also mit Werkstätten ausbauen, mit Händlerschulen, mit getrennten Arbeitsbereichen. Mhm. Und das hemmt aus unserer Sicht diesen Rollout. Und wir wollen auch Händler für unser Projekt gewinnen und denen nicht auch noch aufzwängen müssen, okay, du darfst den Onox vertreiben, aber du musst erst noch deine Mitarbeiter schulen, du musst noch Investitionen in deine Werkstatt stecken, damit du den Traktor überhaupt vertreiben oder servicieren, warten darfst. Und deswegen war es uns extrem wichtig, einerseits aus den Sicherheitsgründen, dass irgendwie schon etwas Neues ist in der Landtechnik, da eben diese Sicherheit zu haben und andererseits auch aus der wirtschaftlichen Ecke, da eben schnell einen Rollout zu ermöglichen.
Ja, das ergibt ja auf jeden Fall Sinn.
Also das heißt da wirklich, ist die Spannungslage, ja, ist einfach eine wichtige technische Entscheidung letztendlich, um den Markt dann auch besser erreichen zu können. Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Normalerweise, wenn wir hier über die Elektrotechnik so sprechen, in PKWs, in LKWs, dann sind wir im Hochvolt-Bereich, also alles über 60 Volt. Meistens sind es ja dann 400 Volt oder vielleicht sogar 800 Volt. Und bei 48 Volt ist man eben noch in einem, ja, weniger gefährlichen Spannungsbereich, der dann einfach den Umgang damit entsprechend leichter macht. Du hattest jetzt gesagt auch, das sind dann sozusagen 3 Akkupakete, die man wechseln kann, die dann im Fahrzeug eingebaut werden können. Wo sitzen denn diese 3 Pakete und wie sieht der Wechsel aus? Du hast gemeint, das dauert nur eine Minute, dann wird es ja wahrscheinlich eine relativ clevere Möglichkeit geben, dann immer diese Batteriepakete auszutauschen. Braucht man dazu ein Werkzeug, einen Kran oder kann man die runterheben oder wie funktioniert das?
Also ein Traktor hat eigentlich immer ein Hubwerk hinten im Heck und das dient meistens, um ein Arbeitsgerät aufzunehmen. Es gibt aber auch Fälle, wo ein Gerät vorne aufgenommen wird. Es gibt aber auch Fälle, wo Geräte vorne und hinten aufgenommen werden. Das hängt vom Tätigkeitsfeld ab, vom Arbeitsgang quasi. Und deswegen muss man hier möglichst viel Flexibilität geben. Und wir wollen einfach diese Hubwerke, die normalerweise dazu dienen, Geräte aufzunehmen, nutzen, um diese Batteriemodule aufzunehmen. Das heißt, man kann 2 Module in eben das Fronthubwerk hängen, 2 Module in das Heckhubwerk hängen und man kann eben noch 1 in so einen Sonderanbauraum zwischen den Achsen eben einhängen. Bei den Hubwerken vorne und hinten dienen die Batterien dann gleichzeitig auch als Ballastgewicht zu dem Arbeitsgerät. Also oft wird ein Stahlblock oder ein Betonblock hingehängt, um eben das Fahrzeug zu ballastieren, dass es eben noch lenkfähig oder bremsbar ist. Und das war uns ein Dorn im Auge, weil hier einfach totes Gewicht durch die Gegend gefahren wird. Und das wollen wir einfach mit den Batterien besser nutzen und haben gleich so einen positiven Nebeneffekt. Das heißt, dieser Wechsel gerade in Front und Heck, also da gibt es einen Rahmen, da kann ich zwei Batteriemodule reinstecken und diesen Rahmen kann ich auf einmal tauschen. Und das mache ich genauso schnell, wie ich auch ein Arbeitsgerät wechsle. Und das funktioniert eigentlich wirklich mit Hinfahren, Anheben, Anstecken. Das ist wirklich ein Plug-and-Play-System und das Restliche macht quasi das Fahrzeug selber, sodass der Umstieg da wirklich möglichst komfortabel für die Landwirte ist. Mhm. Und ja, dieser Vorgang, das machen die jeden Tag auch mehrfach, also das ist geübt. Also genau, da kann man das eben sehr schnell machen. Bei diesem Sonderanbauraum reicht einfach ein Palettenwagen aus. Also da kann man auch, wenn man irgendwie einen ebenen Boden hat, einfach seitlich die Batterie einfahren, verriegeln und anstecken. Genau, also wir haben, seitdem wir das Projekt begonnen haben, wirklich darauf geachtet, dass der Umstieg so angenehm wie möglich ist, um da möglichst wenige Barrieren aufzubauen.
Wie viel wiegt dann eine Batterie?
Aktuell sind wir unter 300 Kilo, also das Ziel wäre so 250 Kilo für eben diese in etwa 30 Kilowattstunden Batterie.
Okay, also das heißt, mit drei Akkus kommen dann ungefähr so 750 bis 900 Kilo on top, aber anders als im Pkw-Bereich oder auch im Lkw-Bereich tut mir da das Gewicht eigentlich gar nicht so weh. Das ist jetzt gar nicht das Hauptproblem dabei.
Genau, also wenn ich jetzt auch ein schweres Gerät habe, dann möchte ich ja auch ein Gegengewicht haben. Und da sind Gewichte bis zu 1200 Kilo in Verwendung. Also das ist nicht ungewöhnlich in der Landwirtschaft.
Genau, wir werden natürlich ja auch wieder in den Shownotes ein paar Bilder dazu packen, dass man sich das mal anschauen kann, wie das dann aussieht. Die Akkus selber, ich würde die mal so beschreiben, die haben vielleicht die Größe von einem, ja, von so einer Kühltruhe, die man sich so im Auto mitnehmen kann, so die Größe, vielleicht ein bisschen größer, hätte ich jetzt gesagt. Oder passt das ungefähr so, wenn man sich die Bilder hier anschaut?
Also jedes Maß ist kleiner als ein Meter. Man kann sich das auch gut als Bank vorstellen. Also man kann sich da sehr gut draufsetzen tatsächlich.
Eine wahre Powerbank sozusagen.
Genau. Also das werden wir auch öfters gefragt. Also tatsächlich kann man einfach über den Adapter, also über den Stecker, mit einem Adapterkabel auch da Power, also Battery-to-Device-Lösungen vorstellen. Mhm. Also das ist auch, Landwirte sind oft unterwegs, um Zäune zu reparieren oder irgendwo fernab Geräte zu betreiben. Und da ist eben auch der Gedanke entstanden, man kann sich dann so eine Batterie hinstellen, wenn man da mal ein kleines Bauprojekt hat, irgendwo draußen und hat dann eben da auch Strom zur Verfügung.
Du hattest ja diese Hubwerke erwähnt, die sind ja klassischerweise, meine ich, hydraulisch und werden dann halt irgendwie vom Verbrennungsmotor mit Kraft versorgt, was ja wahrscheinlich auch ineffizient ist im Vergleich zu einem elektrischen Stellmotor oder so. Wie ist das bei euch gelöst?
Tatsächlich sind die Anforderungen an diese Hubwerke sehr stark. Also sie müssen sehr schnell sehr große Lasten heben. Und wir sind da momentan noch nicht der Meinung, dass das gut durch so Elektrostellmotoren abdeckbar ist. Das heißt, wir haben auch da eine Hydraulikpumpe an Bord, die wir über einen Motor antreiben. Es ist ein bisschen ineffizient, aber auch da nochmal das Credo, wir wollten so wenig Umstellung wie möglich haben. Das heißt, wir müssen sowieso Hydraulikleistung in Form von so Steckkupplungen anbieten. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir auch das Hubwerk hydraulisch. Ja.
Okay, die Hydraulikleistung ist dann praktisch auch, wenn man hinten irgendwie Werkzeug anhängt, was ja klassischerweise dann halt einfach einen Hydraulikanschluss hat.
Genau, also wir wollen unseren Kunden nicht aufzwingen, das Gerät auch noch zu elektrifizieren. Ja. Das heißt, es soll wirklich mit einem modernen Traktor auch ein 20 Jahre altes Gerät verwendet werden können.
Ja, ergibt Sinn.
Genau, wer hat es jetzt ja gemeint, so wenn man alle Batterien quasi vollgeladen hat, dann kommt man so einen halben Arbeitstag damit durch. Das sind dann so um die 100, ja, sagen wir, rund und roh 100 Kilowattstunden, die man dann verbraucht hat. Dann wechselt man die Akkus durch. Der integrierte Akku, den wird man wahrscheinlich dann entsprechend auf dem SOC lassen, den er hat. Und dann kann man nochmal so 100 Kilowattstunden ungefähr verbrauchen. Das heißt, in einem Arbeitstag ungefähr, wie lang ist das so in der Landwirtschaft? Sind das so die 8 Stunden oder wahrscheinlich ist das ja deutlich arbeitsintensiver als jetzt so ein Büroalltag? Aber das ist so die Zeit, wo dann auch die nächsten Akkus aufgeladen sind oder müsste man dann wirklich bis zum nächsten Morgen warten, bis man wieder starten kann dann mit der zweiten Runde?
Das Schöne an der Landwirtschaft ist, es wird meistens dann gearbeitet, wenn noch die Sonne scheint. Das heißt, ich brauche auch nur dann Energie, wenn ich auch wirklich auch PV-Energie produzieren kann. Das heißt, das deckt sich ganz schön. Aber auch da ist wieder das Versprechen, wenn ich über Hochvolttechnik und Schnellladesystem arbeite. Ja, wenn ich arbeite, dann kann ich meine Batterie nicht mit der Energie laden. Und deswegen ist bei uns dieses Wechselsystem wirklich entscheidend. Und das hebt uns auch von anderen Konzepten sehr stark ab. Genau.
Das heißt aber, die Zeit, die Akkus nachzuladen, das entspricht doch ziemlich genau der Zeit, die ich wieder brauche, um die geladenen Akkus quasi leer zu machen. Also wenn die dann nach, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden leer sind, dann sind die anderen Akkus, die gerade an der Ladestation hängen, aber auf jeden Fall wieder vollgeladen. Also so, dass ich theoretisch könnte ich die ganze Zeit durcharbeiten ohne Pause.
Genau, solange die Sonne scheint, ja, kann ich das auch mit der eigenen Energie tun. Also tatsächlich ist es so, dass wir in 1 bis 1,5 Stunden eben ein so ein Batteriemodul laden können. Wenn ich jetzt 3 Batteriemodule am Vormittag lade, sind das 4,5 Stunden. Dann muss ich quasi diese 4,5 Stunden auch draußen sein und arbeiten, damit sich dieser Gedankengang ausgeht. Aber das ist eben zu erwarten. Also genau diese 4 bis 5 Stunden wollen wir auch abdecken können.
Ja, Hauptsache ist ja, man kommt nicht irgendwie nach 3 Stunden schon mit dem Lernakku zurück und muss aber die anderen noch weiterladen, weil die noch nicht voll sind.
Genau. Man muss aber dazu sagen, wenn jetzt weniger Sonnenenergie produziert werden kann, dann kann ich auch immer noch übers Netz laden. Also ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass ich mit der eigenen Energie lade. Natürlich ist der wirtschaftliche Vorteil, wenn ich die eigene Energie nutze, größer. Aber es ist ja nicht unmöglich. Und genau, da unser System generell auf langsames Laden ausgelegt ist, sind wir dann nicht so wirklich auf hohe Stromleistungen angewiesen. Und deswegen kann ich das auch durchaus gut und mal mit dem Strom vom Netz machen.
Das führt uns ja schon so ein bisschen zum Thema Wirtschaftlichkeit. Wir haben ja die Episode eingeleitet mit dem Verweis auf den teureren Agrardiesel. Ich gehe mal davon aus, dass so ein landwirtschaftlicher Betrieb am Ende ähnlichen Stromvertrag hat, wie der Endverbraucher auch, der Privatkunde, also vielleicht so irgendwie um die 30 Cent pro Kilowattstunde zahlt. Korrigiere mich gerne, wenn das nicht so ist. Viel günstiger, du hast es schon erwähnt, ist es natürlich, man nutzt den eigenen PV-Strom, den haben ja auch sehr viele Betriebe, haben große Dachflächen, das heißt, da kommt ja meist richtig was bei rum auch. Wenn man das jetzt vergleicht, also im Winter wird man vielleicht doch, gut, da gibt es auch nicht so viel zu arbeiten wahrscheinlich wie im Sommer. Wie hoch ist denn ungefähr dann das Einsparpotenzial, wenn man jetzt mal irgendwie, ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch Gedanken gemacht haben, wie viel Eigenstrom kann man realistischerweise verbrauchen, so im Best Case, im Worst Case, und wie verhält sich das dann zu den Dieselpreisen, die man jetzt als Landwirt bezahlt?
Also wir rechnen damit, dass wir schon mehr als 80% mit dem eigenen Strom abdecken können, eben weil es eine schöne Symbiose ist, dann, wenn Strom produziert wird, wird er auch gebraucht. Das ist das große Credo. Tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Dieselpreis in Wettbewerb gehen, das ist ganz klar. Aber auch da ist der Gedanke, dass bei uns ganz planbare Kosten da sind. Das heißt, ich weiß am Anfang, wie groß meine Investitionskosten sind, und ich weiß auch, wie diese Batterie sich verhält über die Lebensdauer. Und das heißt, ich weiß von Anfang an, also am Beginn des Jahres, wenn ich die Verträge zum Beispiel mit den Lebensmittelhändlern ausmache, wie viel ich für meine Betriebsmittel in etwa aufwenden muss. Wenn ich jetzt aber auf Diesel angewiesen bin, wo ich stark schwankende Preise habe, dann kann es durchaus sein, dass es da zu Mehrkosten von, weiß nicht, 300, 500 Euro pro Jahr kommt, mit denen ich jetzt vielleicht nicht eingeplant habe, und da eben nochmal zusätzliche Risiken entstehen.
Genau. Habt ihr so eine grobe Hausnummer, wie viel Prozent euer Traktor teurer ist als ein vergleichbarer Dieseltraktor?
Also wir haben aktuell gerade eben einen Prototypen realisiert. Wir haben natürlich so Forecasts gemacht, wo wir momentan eher bei dem doppelten Preis liegen. Aber wenn man sich anschaut, bei entsprechender Jahresproduktion, kann man da schon deutlich weiter runtergehen. Also es gibt andere Mitbewerber, die da Zahlen nennen. Wir müssen da noch ein bisschen Hausaufgaben machen, muss ich ehrlich sagen. Es liegt viel noch daran. Wir bauen jetzt gerade an der nächsten Generation, wo wir wirklich vermehrt auf Produktionskosten, Montagekosten achten. Und wollen da eben nochmal einen großen Sprung nach unten machen.
Also Faktor 2, das kommt mir jetzt nicht so unbekannt vor, das ist bei den LKWs oder Bussen ja auch relativ ähnlich. dass dann einfach ja Anschaffungskosten so ganz grob bei Faktor 2 liegen. Die fangen jetzt langsam an zu purzeln oder zumindest sich ein bisschen zu verringern, sodass der Unterschied zum Diesel geringer wird. Aber das ist natürlich dann auch der größeren Produktion dann auch geschuldet. Jetzt haben wir ja viel auch hier über unsere Situation wahrscheinlich gesprochen, wie die Landwirtschaft in Deutschland oder in Europa aussieht. Welche Märkte habt ihr denn darüber hinaus noch im Fokus?
Also tatsächlich war das gar nicht so uninteressant bei uns. Also war auch ein wichtiger Punkt, warum wir auf diese 48-Volt-Technik setzen, weil wir eben mit der 48-Volt-Technik auch andere Märkte bedienen können wollen. Und bei anderen Regionen ist es vielleicht noch wichtiger als in Deutschland. Also da, wo die Netze sehr schwach sind, wo es immer wieder zu Stromausfällen kommt, können unsere Wechselbatteriemodule tatsächlich dazu beitragen, dass ein Mehrwert in der Community quasi geschaffen wird. Also das kann tatsächlich ja an verschiedenen Orten der Welt sein, also sei es jetzt in Paraguay, in Südafrika, auch Nordafrika, Indien, also überall da, wo mit ja oft Hilfsprojekten eben PV-Energie geschaffen wird, dass man dann dort auch eben das ermöglicht, über Wechselbatterien diese Energie zwischenzuspeichern, der Community verfügbar zu machen und eben auch den Traktor eventuell über Mietmodelle verschiedenen Landwirten nutzbar zu machen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr cool. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was so eure nächsten Schritte sind oder wo ihr hin wollt in der nächsten Zeit?
Also wir haben tatsächlich vor kurzer Zeit unsere Einzelbetriebserlaubnis erhalten für das Fahrzeug. Das heißt, dass wir da schon dem Regelwerk entsprechen, das Fahrzeug soweit sicher ist. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Also wir bauen jetzt 2 weitere Fahrzeuge auf, wo wir eben noch mehr Leistungstests machen wollen. Und das ist jetzt für dieses Jahr ist jetzt eben dieser Aufbau der 2 Fahrzeuge und eben ja die weitere Zielerreichung für die Typzulassung in der EU.
Ab wann wird man denn, wenn man jetzt sagt, super, ich möchte für meinen Hof hier so einen Traktor bestellen, mir den hinstellen, wann wird man denn idealerweise bei euch so einen Traktor ordern können?
Also wir machen uns da dieses Jahr noch ganz stark Gedanken, wann und wie wir diesen Markteinstieg gestalten wollen. Vor Ende dieses Jahres wird es wahrscheinlich noch nichts.
Okay. Aber zumindest, wenn man mal sagt, innerhalb dieses Jahrzehnts wird man elektrische Traktoren ja vielleicht auch schon auf den Feldern finden, dann ist das wahrscheinlich keine ganz falsche Prognose, dass da jetzt zumindest auch ein bisschen was passiert.
Nee, also unseren Traktor wird man ganz gewiss auf den Feldern sehen. Wie gesagt, mit dem Fahrzeug, das wir momentan haben, haben wir viele Praxiseinsätze, die wir jetzt diesen Sommer über fahren wollen. Und auch die 2 weiteren, die wir bauen werden und auch viele weitere, die da kommen werden. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass auch der Mitbewerb mitziehen wird. Man sieht es auch tatsächlich, je mehr man recherchiert, desto mehr Elektrotraktoren findet man. Und ich glaube, das bestärkt uns einfach in unserer Haltung. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir schon vor 3 Jahren damit begonnen haben, dass wir jetzt genau am Zahn der Zeit sind und da genau diesen Trend mitgehen können.
Ja, cool. Dann werden wir auf jeden Fall die Augen offen halten, was da so demnächst auf dem Feld rumfährt. Vielleicht gibt es euren Traktor ja dann auch im Landwirtschaftssimulator 27 und wenn nur als Fan-Mod.
Genau. Ja, dann vielen Dank, Daniel, dass du uns hier ein bisschen zur ja, Elektrifizierung der Landwirtschaft was erzählen konntest, dass man mal einen Eindruck bekommt, wie da die Herausforderungen sind, ja, wie so die Einsatzszenarien sind. Haben gelernt, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber zumindest für den gewissen Anwendungsbereich sind die Traktoren in der Entwicklung und werden hoffentlich dann auch bald zu sehen sein. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Auch wieder vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, abonniert oder uns auch eine Bewertung oder ein Like hinterlasst. Gerne auf der Plattform eurer Wahl, Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.